gerade Sportler brauchen oft diesen Adrenalinkick, bewegen sich in einer Welt, wo viel Geld unterwegs ist. Man hat gleichzeitig auch viel Zeit und hat zusätzlich diese falsche Annahme, dass man ganz viel über Fußball weiß und damit dann Geld verdienen kann. Wenn das alles zusammenkommt, dann ist der Reiz durchaus hoch, Wetten auf Spiele zu platzieren.
Na hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Der englische Fußball wird im Moment so ein bisschen erschüttert von einem Wettskandal. Ivan Toney vom FC Brentford soll über 200 Spiele als Gegenstand von Wetten genommen haben. Er hat auf Spielausgänge gewettet, Spiele, bei denen er selbst dabei war, aber eben auch auf andere Spiele. Das geht nicht. Das geht auch in Deutschland nicht, denn das ist verboten. Wer einen Lizenzspielervertrag in Deutschland unterschreibt, unterschreibt damit auch, dass er nicht wettet, während er unter Vertrag steht. Das hat in der Vergangenheit immer wieder mal Probleme gebracht. Wladimir Casalo vom 1. FC Nürnberg soll, das ist ganz, ganz wichtig, soll während seiner Zeit als Profi beim 1. FC Nürnberg auf von ihm gewettete Spiele entsprechend Einfluss genommen haben. Zwei Eigentore in kurzer Zeit, ein bisschen dusselige und schusselige Eigentore. Da hat man schon gesagt, was waren da? Und dann hat man später herausgefunden, dass da irgendwas mit Wettmanipulation gewesen sein soll. Nochmal die Betonung. Bestätigt worden ist das eigentlich nie. Aber genau darum geht es. Profis sollen nicht auf Spiele wetten, vor allen Dingen, wo sie selber teilnehmen, um mit ihren Fehlern vielleicht den Ausgang so zu beeinflussen, wie er denn sein soll, damit sie eben viel Geld gewinnen. Das ist in Deutschland verboten. Es gibt eine Person, einen Mann, der sich darum kümmert, damit die Spieler das auch wissen. Das ist nämlich Dr. Carsten Thiel von Herf. Der ist Ombudsmann für die Deutsche Fußballliga, für den Deutschen Fußballbund, für beide Verbände, für beide Organisationen und spricht mit den Spielern aus den einzelnen Vereinen immer wieder darum, lasst es. Keine Wetten platzieren. Alles in Ordnung, wenn ihr euch sauber verhaltet. Macht ihr es trotzdem, gibt es Probleme. Er ist heute mein Gast. Freut mich sehr, dass Dr. Carsten Thiel von Herf Zeit hat für Bosses Bundesliga-Blog, um über diese Aufgabe zu sprechen. Ist sie denn wirklich nötig? Haben wir denn solche Fälle in der Bundesliga, dass Spieler tippen, wetten, so ein bisschen empfänglich dafür sind? Und ihr werdet ein sehr, sehr interessantes Gespräch hören und vielleicht genauso überrascht sein wie ich. Denn ja, das ist so. Wir haben aktuelle Fälle in der Bundesliga, wo nicht gewettet worden ist. Dieser letzte finale Schritt ist nicht gegangen worden. Aber kurz vorher, da stehen viele Spieler an so einer Kante, es zu tun. Also ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich will mich aber auch noch kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 31 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen. Ja, der Jahreswechsel macht jetzt das 31. Jahr meiner Medientätigkeit möglich. Arbeite aktuell für Sky, das ZDF, MMC Sports und weitere lokale Radiosender. Habe mehr als 1500 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen übertragen. Die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und biete eben seit langer Zeit meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Heute das Thema Wetten verboten. Mein Gast, der Ombudsmann Dr. Carsten Thiel vom Herf. Dr. Carsten Thiel von Herf darf ich vorstellen. Das ist heute mein Gesprächspartner in Bosses Bundesliga-Blog. Der ist Ombudsmann der Deutschen Fußballliga und des Deutschen Fußballbundes. DFL und DFB, da habe ich schon mal was von gehört. Den Begriff Ombudsmann kenne ich auch irgendwie, aber wie der jetzt mit Fußball zusammenzubringen ist, das kriege ich beim besten Willen nicht auf die Reihe. Carsten Thiel von Herf, erklären Sie uns, wie kommt ein Ombudsmann, was ist das überhaupt, in den Fußball rein?
Da müssen wir jetzt tatsächlich 13 Jahre zurückspringen, kurz nach dem letzten Bundesliga-Manipulationsskandal, wohlgemerkt wenige Spiele in der zweiten Liga mit einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren im Anschluss, waren der Anlass dafür, dass man eine Vertrauensperson im deutschen Fußball verankern wollte. Und Ombudsmann heißt dann auch nichts anderes als Vertrauensperson. Damals gab es eine Ausschreibung. Es wurde ein externer, unabhängiger Rechtsanwalt gesucht, der sich im Fußball auskennt. Und auch in der Antikorruption. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, die suchen genau mich. Ja, ich bin dieser externe unabhängige Rechtsanwalt seit über 20 Jahren in allen Bereichen rund um Korruption, Antikorruption unterwegs, berate Unternehmen zu diesem Thema und habe mich dann auf diese Ausschreibung beworben und bin dann der Ombudsmann geworden. Man kann es auch anders übersetzen als externer Vertrauensanwalt, eine Stelle, an die man sich vertraulich wenden kann.
Und das macht Sinn, denn Sie haben angedeutet, 1972 der große Bundesliga-Skandal, den es damals gegeben hat. Da waren fast alle Bundesliga-Vereine involviert und haben dort durch Geldverschiebung Ergebnisse erzielen wollen, die den Abstieg entsprechend beeinflusst haben. Heute will man darüber lächeln, das waren vierstellige Beträge, die Nationalspieler teilweise ihre Karrieren gekostet haben. Aufgearbeitet, Herrn Kindermann als Rechtsanwalt damals vom DFB, ein hervorragender Mann, der sich da total engagiert hat und das tatsächlich wohl offensichtlich komplett aufgedeckt hat. Dann haben wir Robert Heutzer, aber es ist immer noch so, dass man sagen muss, Wettskandal ist seit Jahren in der Bundesliga nicht mehr aufgetaucht, aber aktuell zum Beispiel in England. Also das ist nicht so ganz ausgeschlossen, dass das passieren kann. Jetzt wollen Sie und machen Sie das ja auch, dass Sie in den Vereinen Schulungen anbieten, wie man verhindern kann, dass Spieler auf die Ausgänge der eigenen Spiele wetten. Braucht es dafür wirklich Schulungen oder hat man nicht einen normalen menschlichen Verstand, der einfach sagt, das macht man nicht?
Ja, da müssen wir jetzt auch mal sortieren. Das macht man nicht. Ja, wenn wir uns auf die gute Kinderstube verlassen, auf die Erziehung, müsste man eigentlich auch sagen, man stiehlt nicht. Man macht Dinge nicht bewusst falsch. Aber die Realität ist natürlich anders. Und wenn wir jetzt auf Geld und Wetten springen, dann ist es so, dass natürlich ein Reiz darin liegt, zu wetten. Gerade Sportler brauchen oft diesen Adrenalinkick, bewegen sich in einer Welt, wo viel Geld unterwegs ist. Man hat gleichzeitig auch viel Zeit und hat zusätzlich diese falsche Annahme, dass man ganz viel über Fußball weiß und damit dann Geld verdienen kann. Wenn das alles zusammenkommt, dann ist der Reiz durchaus hoch, Wetten auf Spiele zu platzieren. Ja, da muss nicht mal ein böser Vorsatz dabei sein, sondern einfach nur der Reiz des Spielens. Und das ist natürlich fatal, wenn es die eigenen Spiele sind oder der eigene Wettbewerb. Und deshalb gibt es das Wettverbot, das steht in den Arbeitsverträgen der Fußballspieler, das steht in den Statuten. Spieler dürfen nicht auf ihren eigenen Sport, hier in dem Fall auf Fußball, wetten. Das ist es als einfache Botschaft, was wir vermitteln wollen. Und es ist wichtig, alle am Sport Beteiligten, es gilt übrigens nicht nur für Spieler, es gilt natürlich für Schiedsrichter, für Trainer, für Funktionäre, die muss man schon ab und zu daran erinnern. Denn der Reiz ist groß und wir reden nicht immer nur über Geld, das einem Spieler geboten wird, um Spiele zu manipulieren, sondern wir reden über organisierte Kriminalität, das heißt über Erpressung, über Abhängigkeiten, über Gewalt, die angedroht wird. Das sind alles Phänomene, mit denen wir uns oft auseinandersetzen müssen. Und deshalb gibt es auch die latente Gefahr von Spielmanipulationen auch in den deutschen Fußball-Bundesligen.
Also es geht nicht nur darum, dass man auf sein eigenes Spiel wettet, sondern generell wettet. Also der Vorgang, Geld zu setzen auf einen Ausgang eines Spieles, da geht es auch dann nur um Fußball. Das ist generell verboten im Arbeits- oder im Lizenzspielervertrag. Das darf man nicht. Nun kann ich mir vorstellen, wenn Sie diese Schulungen abhalten für die DFL, für die DFB, gehen zu den Vereinen und da sitzen Ihnen dann 20, 25, 30 Lizenzspieler gegenüber, die im Vorfeld natürlich gesagt bekommen haben, heute um 10 Uhr ist der Beam, da kommt der Herr Carsten Thiel von Herf und erklärt euch was zum Wettverbot. Dann haben wir erstmal 10 Simultandolmetscher, die den auswärtigen Spielern erklären müssen, worum es denn da geht. Und dann, ja, wie muss ich mir das vorstellen? Sie erklären, dass es verboten ist, das kann ich in einem Satz schaffen, habe aber dann viele Spieler, die jetzt kein Deutsch verstehen, die haben dann alle ihren Dolmetscher neben sich sitzen, der das dann nochmal übersetzt. Das scheint mir in der Umsetzung doch recht schwer zu sein, oder?
Ja, aber das, in der Theorie hört sich das schwer an, in der Praxis ist das einfach. Zum einen sind die Spieler gerade in den oberen Ligen total diszipliniert. Die sind es gewohnt, dort zu sitzen, konzentriert zuzuhören. Und es ist auch nicht so, dass sie nebenbei auf dem Handy daddeln, sondern die hören zu. Und dann liegt es natürlich auch immer daran, wie man das Thema rüberbringt. Es muss natürlich lebendig sein. Und wir stellen uns da auch nicht hin und sagen, es gibt ein Wettverbot und gehen dann wieder oder lesen irgendwelche langweiligen Paragraphen vor, sondern das ist eine Schulung, dreiviertel Stunde, maximal eine Stunde. Ich sag mal so, es sollte nicht länger dauern als eine Halbzeit plus ein bisschen Nachspielzeit. Und man fängt an, generell etwas über Wetten zu erzählen. Ja, dann die Dimensionen aufzuzeigen, wie viel Geld mit Wetten im Fußball verdient wird. Dann, wie das Risiko sich realisiert, wie funktioniert das, wie treten Kriminelle an Spieler heran, da haben wir Beispiele dabei aus der Praxis, dann zeigen wir Fälle auf, Sie haben vorhin englische Wettskandale oder Wettthemen erwähnt, ja, wir haben immer wieder aktuelle Fälle, wo Spieler gegen das Wettverbot verstoßen haben und dann gesperrt sind und da sind zum Teil Spieler, die den Spielern, die mir gerade zuhören, gut bekannt sind, zum Teil persönlich bekannt sind. Das heißt, das ist schon sehr praxisnah gestaltet, sehr lebendig. Wir haben Videosequenzen dabei, es können Fragen gestellt werden und genau darüber wollen wir die Aufmerksamkeit der Spieler dann auf das Thema lenken und selbst die Aufmerksamkeit bekommen. Und Stichwort Simultandolmetscher, auch das funktioniert. Und ich bin froh, dass sie dabei sind, denn ich kann mich nicht vorne hinstellen und den Vortrag oder die Präsentation in 5, 6, 7 Sprachen halten. Das funktioniert nicht. Ja, auf Wunsch geht es in Englisch, auch in Französisch. Das ist dann kein Thema. Aber damit decken wir natürlich nur ein Minimum ab. Und das mit den Dolmetschern, da werden dann mal Spielergruppen zusammengezogen. Die haben ihren normalen Dolmetscher dabei. Das funktioniert. Und so erreichen wir dann auch jedes Jahr, jede Saison möglichst viele Spieler.
Habe ich das denn gerade richtig verstanden? Sie sagten, Spieler, die Ihnen persönlich bekannt sind, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, haben gewettet, wo Sie dann überrascht waren, dass Sie das trotzdem gemacht haben. War das so?
Ja. Also wir reden jetzt nicht über deutsche Spieler, ja, aber wir haben Spieler aus ausländischen Ligen, die aufgefallen sind bei den Wettanbietern, weil sie dort Wetten platziert haben und die sind gesperrt worden. Ja, und das ist aber auch grundsätzlich wird jedes Spiel überwacht. Ja, jedes Spiel wird gemonitort, sei es ein Freundschaftsspiel, sei es ein Bundesligaspiel, sei es Champions League, sei es ein Länderspiel. Jedes Spiel wird beobachtet, professionell beobachtet. Und hinzu kommen Meldungen von den autorisierten Wettanbietern, falls dort Wetten platziert werden von Personen, die das nicht dürfen.
Das ist zum Beispiel Bettradar, die also deutlich machen, hier ist auf einmal kurzfristig vor Beginn des Spiels auf irgendetwas ganz, ganz viel Geld gesetzt worden.
Ja, wobei das vor dem Spiel schwierig ist. Ja, die meisten Wettquotenverschiebungen passieren während des Spiels. Dass ein Alarm mal wirklich vor dem Spiel angeht anhand der Wettquote, ist selten geworden. Gab es in den letzten Jahren, soweit ich weiß, jetzt nicht mehr. Aber Live-Wetten während des Spiels, da sieht man dann schon Verschiebungen.
Ja, und war auch ja. Bei Robert Heutzer so, ne? Der ist wegen Bettradar quasi aufgeflogen?
Robert, ja, da gibt es unterschiedliche Theorien. Ja, also es gab Auffälligkeiten, es gab Stimmen aus dem Umfeld. Dann gab es Informanten, ich glaube, das war 2005, 2006 eine Gemengelage von Informationen, die dann zu dem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren geführt haben. Und dann gab es eine Überwachung und dann hatte man Beweise.
Ich glaube, wir müssen ja nochmal deutlich machen, Robert Heutzer hatte nicht als Schiedsrichter Spiele beeinflusst, weil er den Ausgang gewettet hatte, sondern er hatte Wettschulden bei einer Wettmafia, die dann gesagt hat, okay, wenn du das Spiel so leitest, wie wir das gerne haben wollen, dann erlassen wir dir die Schuld, wenn ich das richtig zusammenfasse.
Es ist so, ja, also so. Sein Antrieb war nicht, selbst mit Wetten Geld mit manipulierten Spielen zu verdienen. Das ist richtig. Aber es ist so ein typisches Fall, wie so eine Situation entsteht, wie man in eine Abhängigkeit gerät und dann zum Werkzeug der Wettmafia wird, ja, der Kriminellen im Hintergrund. Denn die brauchen natürlich jemanden, der das Spiel manipuliert. Das war seinerzeit der Schiedsrichter, das kann aber auch ein Torwart, ein Verteidiger sein. So, und wenn man den angefüttert hat, geködert hat, wenn man den in der Hand hat, dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Spiel so ausgeht, wie ich es will. Und darauf setze ich das Geld. Ja, und das sind in der Regel die Hintermänner, an die man, ja, offen gesagt, auch nur schwer rankommt. Ja, die Werkzeuge, die genutzt werden. Normalerweise spreche ich nicht bei Menschen von Werkzeugen, aber in dem Fall ist das so, ich sag mal, die Strohmänner, die genutzt werden, die kann man in der Regel dann noch überführen, ja, aber an die Hintermänner vielleicht im fernen Asien zu kommen, ist extrem schwierig.
Also, ich möchte jetzt fast sagen, so doof kann ja wohl kein Spieler sein, dass er unter seinem eigenen Namen wettet. Gesagt und das Gegenteil gesehen in England, Ivan Toney vom FC Brentford soll ja 232 Mal, man weiß es offensichtlich ganz genau, gegen diese Wettregeln verstoßen haben, weil unter seinem eigenen Namen Wetten platziert hat. Also wie doof muss man denn sein?
Ja, und jetzt wissen Sie, warum wir jedes Jahr eine neue Schulung durchführen. Ja, das ist, man muss die Leute erinnern. Es gibt dann unterschiedliche Motivationen. Wir dürfen auch ein Thema nicht außer Acht lassen, das Thema Spielsucht. Ich hatte vorhin mal gesagt, gerade Sportler neigen dazu, ich will nicht sagen spielsüchtig zu werden, aber sie haben dieses große Wissen um ihren Sport. Ja, ich weiß, wie das Spiel ausgeht. Ja, und dann diesen Wettbewerbseifer. Ja, ich brauche einen Kick. Ja, so, und dann setze ich auf ein vermeintlich sicheres Spiel. Ja, und ich verliere das Geld. So, dann setzt im Kopf dieser Effekt ein, oh, das war nur Pech, ich muss mir das Geld wiederholen, ich setze beim nächsten Mal mehr. Dann verliere ich wieder und man rutscht nach und nach in eine Spielsucht. Und das könnte erklären, warum jemand über 200 Mal gegen das Wettverbot verstößt. Ja, ich glaube nicht, dass er damit viel Geld verdienen wollte, das kann nicht der Antrieb gewesen sein.
Also ich kann mich erinnern, unsere Fußballmannschaft damals in den 80er Jahren hatte durchaus, Donnerstagabend war Spielersitzung, nachher sich zusammengesetzt und in England Wetten platziert. Ein immenser Aufwand über Postweg und was nicht alles. Also wirklich, dann kriegtest du den Wettschein geschickt aus England. Haben sie überlegt, was kannst du machen? Mhm. Alles sauber, alles legal, überhaupt nicht zu verurteilen. Mhm. Nur heute ist es ja über App und mobile Handys und was nicht alles. Ach komm, hier mal ein Heiermann und da mal ein Zehner und für uns Normalsterbliche. Fußballprofis, die deuten es ja an, gehen ja nicht über 5 Euro. Die gehen über 500 und 1000 Euro, weil sie es einfach überhaben. Das ist ja eine andere Maßeinheit bei denen. Ist Ihnen das schon bekannt geworden, solche Fälle, wo man sagt, Mensch, der hat da jetzt mal eben 10.000 Euro gesetzt, Spiel ist verloren, Geld ist weg. Ja, Pech gehabt. Ist dieses Gefühl der Profis zum Wert des Geldes verloren gegangen, dass das Spielgeld ist, wo er sagt, komm, ich setz mal hier und ich setz mal da, wenn ich es verliere, ach komm, ist egal.
Also man kann es nie generell sagen, aber ich glaube, es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, so wie Sie es sagen, anderer Maßstab. Ja? Wenn wir 10 Euro setzen und verlieren, dann ist das viel Geld für uns. Ja? Wenn jemand das Zehnfache verdient, ja, dann ärgert er sich vielleicht erst ab einem Wettverlust von 100 Euro. Und das kann man jetzt beliebig weiterspielen. Wir kennen Fälle aus großen internationalen Ligen, wo Spieler ihren eigenen Buchmacher haben und Wetten in der Halbzeit des Spieles platziert haben. Und da reden wir über 500.000 Pfund, ja, die mal gerade gesetzt worden sind. Ja. Das ist eine andere Wettkultur, ein anderes Einkommen sicherlich, aber solche Fälle gibt es. Und es gibt auch bekannte Fälle, Einkommensmillionäre, Fußballer, die einfach so viel Geld gewettet haben, dass sie mit ihrem Einkommen nicht mal hingekommen sind. Ja, ich nenne jetzt keine Namen, aber wir glauben immer, hohe Einkommen stützen davor, für Spielmanipulation anfällig zu sein. Ja, das stimmt aber nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich zu hohe Schulden habe, wenn ich spielsüchtig bin, wenn ich vielleicht mein Geld auch für andere Sachen brauche, ja, oder verbrauche in dem Fall, dann schützt mich das hohe Gehalt auch nur noch bedingt.
Jetzt sagten Sie gerade, ich nenne keine Namen, was natürlich sehr schade ist. Aber anscheinend sind die Fälle ja vorgekommen. Ihnen sind die bekannt. Sind die denn vorgekommen vor Ihrer Zeit als, ich sag mal, Wettbeauftragter von DFL und DFB oder während Ihrer Zeit?
Während der Zeit. Denn vorher habe ich mich, also ich habe die Funktion 2010, 2011 übernommen. Wettbeauftragter übrigens nicht ganz, da bleiben wir bei Ombudsmann, Vertrauensanwalt, ja, wir verhindern Spielmanipulationen. Vor meiner Zeit habe ich mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Also Heutzer ist mir bekannt, der von Ihnen erwähnte Bundesliga-Skandal Anfang der 70er ist natürlich ein Thema, zumal ich aus Bielefeld komme. Aber die Fälle, die ich eben geschildert habe, die sind zwischen 2010 und heute passiert. Ja, Und das zeigt uns, ich will da nicht ein falsches Bild zeichnen. Wir haben keinen Fall von nachgewiesener Spielmanipulation in den oberen deutschen Ligen in den letzten 12, 13 Jahren gehabt. Das nicht. Aber wir haben schon dieses latente Risiko. Ja, dass Spieler in Abhängigkeiten geraten können, dass Spieler anfällig sind für Spielmanipulationen. Und wir müssen auch gar nicht so sehr oder nicht nur auf das Geld abstellen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie werden erpresst. Ja, wir hatten Fälle, wo Jugendspielern gesagt worden ist, wenn du am Sonntag nicht in unserem Sinne spielst, also das Spiel beeinflusst, manipulierst, dann wissen wir nicht, ob dein kleiner Bruder am Montag von der Schule noch nach Hause kommt. Was soll ein 17-Jähriger dann machen? Ja, und der braucht einen Ausweg und der Ausweg bin ich.
Das ist schon heftig, wenn man solche Fälle hört. Mhm. Sehr traurig, dass es so weit geht. Also wenn wir jetzt mal die Sportart wechseln. Tennis, diese kleinsten Satellitenturniere, da wird ja gewettet, was die Geldscheine hergeben. Und zwar auf jenste Kleinigkeit, der nächste Aufschlag geht ins Aus und ja, was nicht alles. Ja. Wo ja Tennisspieler eigentlich bekanntermaßen nur dafür da sind, damit diese Wettpaten ihre Gelder zurückbekommen. Soweit sind wir im Fußball aber noch nicht, oder?
Soweit sind wir nicht. Sie können zwar auch natürlich auf Einzelereignisse setzen, Strafstoß in den letzten 10 Minuten können Sie Geld drauf platzieren. Ja? Und wie leicht ist ein Strafstoß verursacht? Also wir reden nicht immer nur, oder eigentlich reden wir in den seltensten Fällen inzwischen über die Manipulation des Spielergebnisses, sondern oftmals nur über einzelne Aktionen. Eine gelbe Karte, ja, können Sie Geld draufsetzen. So, guter Rat aber an alle, die zuhören, setzen Sie nie Geld auf Tennis. Ja, es gibt keine andere Sportart, die Sie so leicht beeinflussen können. Sie müssen nur einen Spieler für sich gewinnen. Ja, es gibt Gerüchte von Profis, weil Gerüchte sind es eigentlich gar nicht, es gab ja Verfahren in den letzten Jahren, die hatten ihre Sachen schon vor dem Match gepackt. Ich will nicht sagen, dass der Wagen schon mit laufendem Motor vorm Stadion stand, aber die hatten schon gepackt, weil sie wussten, sie verlieren heute. Und nicht, weil sie der schlechtere Spieler waren.
Nein, wie ich schon sagte, diese Satellitenturniere, also auf unterster Ebene, aber internationale. Ja. Dort haben wir vor allen Dingen Spieler ja aus dem Ostblock, die nur dafür da sind, an der passenden Stelle den Fehler zu machen, damit diese Wetten dann auch entsprechend erfolgreich sind, die nie auf eine persönliche Karriere hoffen. Also die Top-Spieler, die großen Turniere haben da, glaube ich, nichts mit zu tun. Aber diese kleinen Turniere sind nur dafür da, um Wetten zu platzieren und Gelder damit zu generieren auch. Jetzt sind Sie da und sagen, ich schule die Spieler. Es ist ja nicht verboten, dass die Vereine ja auch auf Sie zukommen und sagen, ich habe hier irgendeinen im Kader, der macht so einen komischen Eindruck, der hat schon ein paar Klöpse gemacht. Ich denke da an Flado Casalo vom 1. FC Nürnberg, der mal mit 2 Eigentoren 2 Niederlagen verursacht hatte, wo man nachher auch meinte, es ist nie bestätigt worden, dass er da wohl mit der Wettmafia zu tun hatte und das ganz bewusst gemacht hat. Gibt es diesen Weg denn auch andersrum, dass Vereine sagen, du komm mal nochmal vorbei, wir haben hier irgendeinen. Das macht uns einen ganz komischen Eindruck.
Ja. Also der Weg zu mir ist wirklich für alle möglichen Meldungen offen. Spieler, Trainer, Clubs können direkt an mich herantreten mit Fragen, mit Hinweisen. Im Übrigen, verknüpft mit dem Wettverbot, ist auch eine Meldepflicht. Also die Spieler haben die Pflicht, etwas zu melden, dass ihnen merkwürdig vorkommt, wenn jemand an sie herantritt mit dem Anliegen, ein Spiel zu manipulieren, wenn sie irgendwie eine Nachricht kriegen, Instagram, WhatsApp, was auch immer, die so in die Richtung geht, zu testen, ob sie bereit sind für Manipulation, da gibt es eine Meldepflicht. Das müssen die Spieler an mich melden. Oft passiert es so, dass sie mit ihrem Vereinsverantwortlichen darüber sprechen, dem Teammanager, und dann kommen die beiden zusammen zu mir. Und dieser Meldepflicht kommt man dann nach, wenn man das an mich meldet. Ja, also wir haben da schon verschiedene Mechanismen in den letzten Jahren implementiert, um unseren Sport möglichst gut zu schützen.
Also diejenigen, die als ich sage jetzt mal, Wettmafia an die Spieler herangehen, die haben sich vorher natürlich schon informiert. Die wissen ganz genau, das ist ein latenter Junge, der hat sowieso finanzielle Probleme, der braucht Geld, weil er, was weiß ich, andere Probleme hat. Trockenheit oder was auch immer es ja auch im Profifußball gibt, der wird empfänglich sein, den sprechen wir an und pass mal auf, wir helfen dir, wir können was Gutes tun, musst du nur einmal am Ball vorbeitreten oder mal das Foulspiel machen, dann bist du schon raus aus der Nummer, dann übernehmen wir deine Schulden. Also dieses Anfixen für sowas, das gelingt ja sehr, sehr leicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie als erfahrener Mann in dieser Position Ombudsmann ja auch so ein Profil erstellt haben, was Sie den Vereinen vielleicht geben und sagen, pass mal auf, wenn ihr einen habt, der das und das und das und das alles erfüllt aus eurer Sicht, dann guckt mal ganz genau hin, weil das sind eigentlich Kandidaten, die dann dafür in Frage kommen, angesprochen zu werden für die Wettmafia oder auch sich selbst herauszusagen, ich mache es zwar nicht unter meinem Namen, aber meine Frau, mein Opa oder wer auch immer, der macht das dann für mich. Haben Sie da quasi so einen Steckbrief, den Sie den Vereinen geben können und sagen, kontrolliert mal, ob da einer dabei ist?
Also wir haben keinen schriftlich verfassten Steckbrief oder eine Liste mit Auffälligkeiten, aber das sind natürlich genau die Themen, die wir den Clubs vermitteln. Ja, achtet auf eure Spieler. Gibt es komische Verhaltensänderungen? Ja, das muss oft gar nicht. Wenn jemand betrunken zum Training kommt, ist das erstmal ein anderes Thema. Ja, es geht eher darum, zieht sich vielleicht jemand zurück. Ja. Zum Glück, aus ganz anderen Gründen, ist es heute so, dass die Vereinsverantwortlichen, Trainer, Teammanager ganz anders sensibilisiert sind als früher. Das heißt, die schauen schon, gibt es Veränderungen bei den Spielern. Ja, und dann sucht man intern heute viel häufiger das Gespräch als früher. Ja, früher war das der stahlharte Profi, der alles alleine regeln kann, was nicht stimmte. Heute hat man das verstanden, dass das so nicht stimmt und geht ganz anders mit den Spielern um. Jeder Profiklub hat mindestens einen Psychologen, sodass man darüber natürlich auch an solche Themen kommt. Aber was Sie eben zu Beginn der Frage völlig richtig gesagt haben, die Kriminellen kennen die Schwachstellen bei den Spielern. Die erstellen die Profile. Die wissen genau, der hat Folgendes gerade in den sozialen Medien gepostet. Das ist sein Lieblingsrestaurant. Da gehen wir mal hin. Mit einem gemeinsamen Thema wird der Spieler in Gespräch verwickelt, so lernt man sich kennen, es entsteht so eine vermeintliche Freundschaft und dann wird getestet mit kleinen Gefallen, die getan werden sollen, mit vielleicht ein bisschen Geld, das geliehen wird und machen wir uns nichts vor, wenn ich mal die dritte Liga nehme, ja, nehmen wir mal einen Spieler, der vielleicht seine letzte Saison spielt, der hat noch 10 Spiele, weiß, danach hört er auf, findet auch keinen anderen Verein mehr, wenn sie dem 20.000 Euro geben, zum Abschluss der Karriere in der dritten Liga, dann ist das viel Geld. Ja, das heißt, sie haben da dann schon eine höhere Anfälligkeit.
Es ist leider eine Menschlichkeit, das muss man sagen. Also ja. Wir sollten jetzt nicht so tun, als wenn nur Fußballprofis
nein.
in der Lage sind, Nein sagen nein. zu können.
Nein.
Ich glaube, das ist eine menschliche Schwäche, wenn da jemand kommt und sagt, nee, gib dir
das musst so
du nur das machen.
Und da wundern wir uns ja oft, ja, gerade die besonders viel verdienen. Ich hatte ja gesagt, in meinem normalen Leben als Rechtsanwalt berate ich Unternehmen zu Compliance, zu Dingen, die schieflaufen können im Unternehmen. Und da wundert man sich gerade, die auf höchster Ebene, die schon hohes Einkommen, fangen dann an, ihre Reisekostenabrechnung zu manipulieren. Also da fragt man sich dann schon, muss man auch die 100 Euro noch mitnehmen?
Ja. Ja, das ist ein gesellschaftliches Problem, ne? Das muss man schon sagen. Irgendwie sind wir alle so, dass wir sagen, muss ich denn hier, ausgerechnet ich, ja. mein Geld dann so abführen, wie es nötig ist. Also gerne. Also
ich hoffe nicht, dass wir alle uns diese Frage stellen. Ja, ich jetzt vertraue schon immer noch darauf, dass wir ein paar Redliche unter uns haben.
Es dürfen auch gerne ein paar mehr sein.
Ja.
Wann ist denn zum Abschluss vielleicht diese Frage? Man ist ja neugierig, klar. Wann war denn der letzte Fall, wo Sie ernsthaft eingreifen mussten, wo Sie sagten, nee, also da müssen wir jetzt mal ganz was tun, weil das ist jetzt hier eine ganz gefährliche Nummer mit dem Spieler, mit dem Verein?
Also, ja, also erstmal unterliege ich ja der Verschwiegenheitspflicht, aber damit will ich mich gar nicht rausreden. Von einer ganz gefährlichen Nummer würde ich nicht sprechen, aber wir hatten durchaus ernsthafte Ansprachen, auch in der letzten Saison, in den ersten drei Ligen.
Also nicht so, dass man sagt, wann kommt das schon mal vor, sondern Sie sagen plural Ansprachen, also ja. mindestens zwei ja. Vereine, ich übersetze mal, es sind mehrere gewesen.
Ja.
Aus den ersten drei Ligen, wo das Thema Wetten da ist, nicht nur auf eigene Spiele, sondern generell.
Ja, also wir leben in Deutschland nicht auf der Insel der Glückseligen. Ja, das ist einfach so. Die Gefahr ist da, vielleicht geringer als in anderen Ligen, weil wir schon seit 13 Jahren die Prävention betreiben, weil wir aufklären, weil wir immer mehr getan haben. Aber wir können nie ausschließen, dass wir können nie das Risiko ausschließen, dass es doch zu einer Beeinflussung eines Spiels kommt.
Der Mensch ist halt ein schwaches Tier, ne?
Das ist das Problem. Ja, und das ist einfach, es ist viel Geld im Spiel, ja. Und das ist für die organisierte Kriminalität viel weniger riskant als Drogenhandel oder Ähnliches. Ja, also das ist leicht verdientes Geld, wenn die Manipulation aufgeht.
Vom Sofa aus muss ich gar nicht viel machen.
Vom Sofa aus tatsächlich mit einem geringen Entdeckungsrisiko.
Guck, habe ich ein neues Geschäftsfeld gefunden. Das ist doch nett.
Ja, ich hoffe nicht, ja.
Ja, da müssen wir nochmal zusammen sprechen, obwohl ich mir kein Lizenz spiele. Also von daher werden Sie mir vielleicht nicht helfen können. Aber vielen Dank, Dr. Carsten Thiel von Herf, dass wir mal über Ihren Job Ombudsmann bei der DFL und DFB sprechen konnten. Es ging vor allen Dingen um das Problem der Wetten von Spielern auf Spiele, ob eigene oder vom Gegner oder was auch immer, was sie da für einen Job haben, der leider notwendig ist, ganz offensichtlich. Und wie wir gehört haben, nicht nur in der Schublade stattfindet, sondern nötig ist, weil tatsächlich dort Aktionen immer wieder mal vorkommen, dass Spieler etwas machen, was sie laut Lizenzspielervertrag gar nicht dürfen. Dr. Carsten Thiel von Herf, nochmal vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie in Ihrer Aufgabe Langeweile haben, dass das selten der Fall ist, aber anscheinend ist es ja nicht so und Sie werden wahrscheinlich spätestens im Sommer diesen Jahres vor Beginn der neuen Saison wieder die Rundreise zu dem Verein antreten und dann nochmal darauf hinweisen.
So ist es. Wir sind aktuell auch noch auf der Reise. Wir sind also permanent dran und ganz wichtig ist mir aber die Botschaft, niemand darf den Spaß am Fußball verlieren. Also wir haben hier in Deutschland einen integren Wettbewerb und wir können tatsächlich an die Glaubwürdigkeit des Sports oder auf die Glaubwürdigkeit des Fußballs vertrauen.
Schönes Schlusswort. Dankeschön.
Gerne.
Vielen Dank, Dr. Carsten Thiel von Herf, dass wir diesen Einblick mal nehmen durften, in Ihrer Aufgabe als Ombudsmann für DFL und DFB eben auch dazu beizutragen, dass die Spieler nicht zum Wetten verleitet werden, dass sie sich sauber und ordentlich verhalten. Ja, ich bin überrascht gewesen über dieses Gespräch, über den Inhalt vor allen Dingen, denn da hätte ich manches Mal andere Antworten erwartet. Aber das Thema ist wohl da, die Gefahr ist da, dass Spieler tatsächlich zum Wetten verleitet werden. Aus welchen Gründen auch immer, wir haben gehört, da wird Druck ausgeübt, mach das, sonst werden wir deine Familie bedrohen und so weiter. Keine schönen Sachen, die hinter den Kulissen des Fußballgeschäftes anlaufen und ich glaube, es war ein schöner Blick mal hinter diese Kulissen. Tja, das war sie dann. Die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr mit mir noch drüber diskutieren wollt, dann gerne. Das geht über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Geht auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular. Ausfüllen und abschicken, dann melde ich mich gerne. Über diese Wege könnt ihr auch Themenvorschläge einreichen. Und wer zum allerersten Mal dabei war, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Die ist dann kostenlos. Einfach mal abonnieren. Dann verpasst ihr da nichts. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und ein erfolgreiches Wochenende wünsche ich euch. Tschüss, sagt Ralf Bosse.